Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen.
Willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Vorstellungskraft-Podcast. Das ist jetzt die erste Gesprächsfolge von dieser zweiten Staffel. Und passend zum Gespräch habe ich es mir jetzt auch mal für diese Intro-Aufnahme bei mir zu Hause gemütlich gemacht. Und vielleicht wollt ihr das ja auch machen und euch ein paar Kerzen anzünden, eine schöne Stimmung machen beim Zuhören, um einfach diese Folge nochmal anders bewusst wahrzunehmen. Ja, in dieser Folge spreche ich mit Eva Tetscher. Sie ist Embodiment Coach und Doula und begleitet Frauen auf ihrem Weg in bewusst gelebte Weiblichkeit. Und wir sprechen unter anderem über das Thema Weiblichkeit, aber auch den Zusammenhang von Weiblichkeit mit unserem Planeten Erde. Wir sprechen über zyklisches Leben, das Menstruationstabu, das Patriarchat, Embodiment und Empowerment. Es ist ein sehr breit gefächertes Gespräch geworden. Und es gibt auch im Gespräch, passend zu dem Thema Selbstverantwortung und den Archetypinnen der Kriegerinnen und Königinnen, ein kleines Goodie für euch. Und da findet ihr mehr raus, wenn ihr etwas länger in die Folge reinhört. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören bei dieser Folge mit Eva Tetscher. Und jetzt geht's los. Ja, hallo Eva, ich freue mich voll, dass du da bist.
Hallo.
Das ist das erste Interview, das ich in Person führe. Das ist auch nochmal ein bisschen ein anderes Setting und voll spannend, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht magst du dich mal für alle vorstellen, die dich nicht kennen.
Ja, voll gerne. Hallo, mein Name ist Eva Tetscher. Ich bin Embodiment Coach und Doula und mein Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit Frauen. Ich mache ganz viel zum Thema weiblicher Zyklus, zyklusorientiertes Arbeiten, zum Thema Fruchtbarkeit, Menstruationsbeschwerden, aber auch eben meine Begleitung in der Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett. Und generell liegt mir einfach das Thema Weiblichkeit sehr am Herzen. Und ich führe Frauen gerne in ihre Weiblichkeit, sei das eben in Einzelsessions oder in Frauenkreisen oder in Retreats, also so dieses mit sich selbst in Kontakt kommen und eben auch über den Körper ist mir einfach ganz wichtig bei meiner Arbeit.
Wie bist du dazu gekommen, dass du in diese Richtung dich entwickelt hast?
Ich habe mit Meditation und Yoga begonnen im Studium und hab dadurch so einen Zugang zur Spiritualität entwickelt und es hat mir irgendwie sehr gut getan und habe dann begonnen, Meditation und Yoga zu unterrichten und es sind irgendwie nur Frauen gekommen in meine Kurse. Also ich habe nur Frauen angezogen und habe dann gemerkt, ich kann unter Frauen halt über ganz andere Dinge sprechen, als wenn da jetzt auch Männer dabei wären. Und auf der anderen Seite war es so, dass ziemlich zeitgleich ich einfach selbst sehr starke Menstruationsbeschwerden entwickelt habe und nicht wusste, wie ich damit umgehen soll und aus schulmedizinischer Seite eigentlich keine Unterstützung kam, die für mich zufriedenstellend war. Und ich habe dann mich auf die Suche begeben und Antworten für mich gesucht, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich diese Schmerzen wandeln und wie kann ich auch irgendwie meinen Zyklus generell als positiver wahrnehmen. Und das ist dann so Hand in Hand irgendwie gewachsen und ich habe dann viele Ausbildungen und Fortbildungen gemacht und das hat sich dann so verwoben, dieses mit dem Körper arbeiten, Meditation, Yoga, die weibliche Spiritualität, die Frauenarbeit und hat sich irgendwie so entwickelt zu so einem sehr schönen, kompakten Paket.
Voll spannend, so dieser Weg von Yoga zu Weiblichkeit. Du hast schon gesagt, es dreht sich alles so ein bisschen um dieses Thema. Was ist für dich Weiblichkeit?
Ich finde, dass das jeder Mensch eigentlich selbst definieren sollte, was das für einen bedeutet. Für mich ist es einerseits eine Verbindung zu diesen Zyklen, den körperlichen Zyklen, aber auch dem Zyklus der Natur. Etwas sehr Erdiges oder auch eben an die Materie gebundenes irgendwo, weil wir als Frauen zumindest Leben und Tod jedes Monat erleben, weil wir Leben gebären können und dadurch jetzt aus spiritueller Sicht ganz anders an die Erde gebunden sind, sage ich jetzt mal, als Menschen, die keinen Zyklus haben. Und Weiblichkeit ist ein riesiges Feld und ich finde, es vereint Sanftheit und Stärke und eine Präsenz, aber auch ein ernährender Aspekt, etwas sehr Mütterliches, gleichzeitig ja, auch was Freies, was Wildes, was Unbändiges. Und wenn ich es aus dem Yoga her betrachte, dann würde man sagen, das männliche Prinzip ist Shiva, also das ist der Raum, der alles hält und auch die Stille. Und das weibliche Prinzip Shakti ist die Energie, die sich bewegt, die sich verwandelt und die sich verändert. Das heißt, eigentlich ganz anders zu dem, was wir im Westen lernen oder wie wir es im Westen sehen, dass wir sagen, der Mann ist immer am Tun und die Frau ist diejenige, die eher quasi in sich ruht. Aber es ist beides und es braucht eben auch diese Bewegung, diese Veränderung. Und ich glaube, Veränderung an sich oder das Zyklische ist was für mich sehr weiblich ist. Dass wir einfach diese Rhythmen haben von Natur aus, die unser Körper vorgibt und die uns ja einfach sensibler machen für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen.
Mhm. Das heißt sozusagen, es gibt dieses weibliche und das männliche Prinzip. Ist es so, dass sozusagen Frauen dann nur das weibliche Prinzip für sich verkörpern oder hat man eigentlich immer beide Prinzipien in sich?
Also ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch ganz verschieden. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die sagen, boah, ich fühle mich zu 100.000% nur weiblich und habe gar nichts Männliches in mir. Aber prinzipiell sagen ja eigentlich alle Philosophien und Strömungen, dass wir das Männliche und das Weibliche in uns haben. Also sei das jetzt eben die indische Philosophie von Shiva Shakti, da gibt es ja diese quasi Urgottheit, die eigentlich eins ist und aus Shiva und Shakti besteht, also wie verschmolzen und dann erst durch die Inkarnationen männlich oder weiblich wird. Und genauso haben wir C.G. Jung, der sagt Animus und Anima. Also ich glaube einfach, dass wir als Menschen auf der Erde auf einem Planeten leben, der Polaritäten hat und wir diese Polaritäten einfach überall erleben, sei es gut und böse, sei es Mann und Frau, sei es dunkel und hell, was auch immer. Und es eine Bandbreite dazwischen gibt, auf der wir uns bewegen. Und es braucht diese beiden Pole und es braucht aber auch das dazwischen.
Mhm. Das finde ich eine spannende und sehr schöne Erklärung. So, dass es irgendwie ein Spektrum ist und man sich in die eine oder in die andere Richtung bewegen kann. Vielleicht sich das sogar immer wieder verändert, auch während des Lebens. Voll cool.
Ja, weil also genau, wie du sagst, es verändert sich tatsächlich während des Lebens, weil als Mädchen vor der Menarche, vor der ersten Blutung, fühlen wir uns auch noch viel linearer und haben noch irgendwo eher eine männliche Energie in uns und tauchen dann erst mit der Menarche in dieses Zyklische ein und werden dann auch zur Frau, also ja diese Initiation ins Frausein. Und dann aber, wenn es zum Wechsel kommt, also die Menopause, dann treten Frauen ja wieder aus diesem zyklischen Sein und Leben heraus. Und ich kenne viele Frauen, die sagen, dass sie nach der Menopause das Gefühl hatten, dass ihre männlichen Qualitäten mehr in den Vordergrund gerückt sind, dass sie plötzlich sehr viel klarer und sehr viel fokussierter waren wieder und diesen nährenden Aspekt auch nicht mehr so hatten. Und man sagt ja auch, das ist so eine zweite Pubertät. Mhm. Ja, also so 50 plus ist es dann nochmal eine Veränderung. Und bei den Männern aber umgekehrt genauso. Es gibt viele Männer, die auch in diesem Zeitraum wir kennen das im Westen als diese Midlife-Crisis, haben und die dann aber auch weicher werden und sanfter werden. Und ich beobachte das auch bei älteren Männern in meinem Leben, dass die dann plötzlich zu weinen anfangen, was sie vor irgendwie 10, 20 Jahren noch nie getan hätten, ja. Also ich glaube, es ist wirklich so Phasen in unserem Leben, wo wir mal mehr dem einen Pol zugewandt sind und mal mehr dem anderen.
Mhm. Ja. Ich habe gesehen jetzt auch gerade noch so das Bild gehabt, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sich ja als weder noch verstehen oder als alles dazwischen. Mhm. Und das finde ich dann schön, weil sozusagen in dieser Vorstellung das auch Platz hat, dass man eben sozusagen nicht reinpasst in dieses sehr zwei polige System. Mhm. Genau. Du hast jetzt auch schon gesagt, ebenso von der Menarche bis zur Menopause verändert sich was oder davor und danach verändert sich nochmal was. Was ist dann so charakterisierend für die Zeit dazwischen, also Menarche bis zur Menopause?
Für unsere zyklischen Jahre jetzt. Das ist eben eine Zeit, wo wir unsere Weiblichkeit entdecken können. Und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen damit strugglen, insofern als dass wir keine richtigen Vorbilder haben. Mhm. Also wir haben die weiblichen Vorbilder, die sehr oberflächlich sind, sehr auf das Äußerliche fixiert. Und das wird uns ja auch irgendwo beigebracht. Der Male Gaze will das, ja, also die schöne Frau, die immer auf ihr Äußerliches achtet, die immer gepflegt ist. Die kümmernde Frau, also auch dieser mütterliche Aspekt, dass Frauen eigentlich immer für das Wohlergehen anderer da sind. Und ich glaube, dass viele Frauen unglücklich sind, wenn sie in eine von diesen zwei Kategorien gepresst werden. Und dass es heilsam ist, sich mit der Weiblichkeit auseinanderzusetzen und herauszufinden, was ist es denn für mich, und in die Tiefe zu gehen und ja, sich in gewisser Weise im eigenen Körper zu verankern und zu erden und nicht versuchen, mit dem Männlichen, mit dem Linearen mitzuhalten. Weil was viele von uns ja machen, ist, dass sie die Pille nehmen, den Zyklus abdrehen und dann einfach jeden Tag gleich funktionieren, jeden Tag gleich drauf sind und ja, einfach ihr Bestes geben, jeden Tag 100% oder mehr sogar, und sich einfach ausbrennen. Und ein Geschenk des Zykluses, finde ich, oder des Weiblichen generell, ist dieses, wir haben einen Rhythmus und in diesem Rhythmus ist ein Ansteigen und ein Kraftgewinnen drinnen und genauso aber auch wieder ein Absteigen und eine Ruhephase, eine Phase der Erholung, die Menstruation. Und wenn man sich mehr mit dem beschäftigt und sich auf seinen Körper einlässt und auf diese natürlichen Rhythmen, kommt man einfach in Kontakt mit seiner Weiblichkeit. Und ich erlebe das bei vielen Frauen, dass sie sich gar keinen Gedanken machen über ihre Weiblichkeit in den jungen Jahren und einfach mal Karriere machen und sehr fokussiert sind auf was sie alles erleben wollen und erreichen wollen im Leben. Und dann gibt es einen Punkt, wo sie vielleicht schwanger werden wollen und dann klappt es nicht. Und dann beginnen sie, sich damit auseinanderzusetzen. Oder sie werden schwanger und auch dann, also die Schwangerschaft ist auch so ein Moment, wo man plötzlich beginnt, sich sehr seines Körpers bewusst zu werden und sich mit der Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Und 9 Monate ist halt eine sehr kurze Zeit, um sich mit der Weiblichkeit auseinanderzusetzen, mit der Schwangerschaft, mit dem Baby, das da jetzt kommt, mit der Geburt und auch noch mit der Vorbereitung fürs Wochenbett. Und deswegen lade ich Frauen einfach ein, so früh wie möglich damit zu beginnen, sich einfach zu befassen damit, wer bin ich und was bedeutet Weiblichkeit für mich und bin ich gerne eine Frau und ja.
Mhm. Ich höre irgendwie, oder bei mir kommt sehr stark so dieser Aspekt auch von Selbstakzeptanz an. So dieses, ich beschäftige mich mit mir, mit meinem Körper, mit dem, was da vielleicht jeden Monat passiert und auch so eine einfach mal vielleicht auch einer wertfreien Beobachtung vom eigenen Zyklus und irgendwie zu schauen, okay, was verändert sich denn da? Welche Qualitäten hat das? Und wie kann ich das irgendwie gut in den Alltag integrieren? Anstatt sozusagen zu sagen, oh, jetzt ist schon wieder meine Menstruation und so anstrengend und es hindert mich an allen möglichen Dingen, zu sagen, na, das ist okay, das ist halt einfach jeden Monat so und ich akzeptiere das und im besten Fall unterstütze ich es vielleicht auch noch irgendwie durch verschiedenste Praktiken, die man ja dann tun kann, wo du ja auch einige immer wieder mal vorstellst. Genau. Ja, das ist vielleicht auch eine schöne nächste Frage. So, wie kann man den eigenen Zyklus irgendwie gut unterstützen oder was kann man tun, um da gut reinzufinden in den eigenen Körper, sich mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen? Genau.
Ich finde, ein erster Schritt ist immer, Zyklus-Tagebuch zu führen. Oder einfach mal Aufzeichnungen zu machen. Es muss jetzt nicht jeden Tag eine Seite sein. Reichen auch ein paar Wörter. Aber sich mal bewusst zu werden, wo bin ich denn gerade im Zyklus und wie fühle ich mich heute? Am besten macht man das, indem man sich bewusst wird, der erste Tag der Menstruation ist der erste Zyklustag. Und den kann man dann zum Beispiel im Kalender eintragen. Und dann am besten einfach ein Tagebuch hernehmen oder auch in den Kalender oder irgendein Journal, das man hat. Oder es geht auch online, im Handy, was auch immer einem irgendwie liegt. Und dann zu notieren, wie ist denn die Stimmung, wie hat man geschlafen, vielleicht auch, wie ist der Appetit. Einfach so ein bisschen zu beobachten, wie verändert sich mein Körper im Laufe des Monats oder im Laufe des Zykluses. Und am Anfang klingt das jetzt sehr banal und auch sehr so wie, ja, mir geht es eh jeden Tag gleich. Oder ich kenne das von mir, wenn es mir schlecht geht, dann habe ich das Gefühl, mein Leben ist so furchtbar und das ist jeden Tag so und das hört nie auf. Und das ist aber eigentlich immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, je genauer ich meinen Zyklus studiere und quasi auch unter Anführungsstrichen jetzt Daten sammle über meinen Körper und meine Befindlichkeiten, desto eher kann ich dann auch einschätzen, wie es mir gehen wird in der Zukunft.
Mhm.
Also wir alle kennen PMS, ich mag das Wort jetzt nicht oder den Begriff nicht gerne, aber generell, wir wissen, wir sind einfach sehr sensibel vor der Menstruation, die meisten von uns. Und oft werden wir davon überrascht oder überrumpelt und verstehen nicht, wieso wir jetzt aufgeregt sind oder krantig sind oder weinerlich sind. Und je mehr man sich mit seinem Zyklus beschäftigt, desto eher versteht man dann, ah okay, ich bin an Zyklustag 23, jetzt geht das wieder los, die Phase. Ich kann mich darauf vorbereiten. Das heißt, je besser ich meinen Zyklus kenne, desto mehr kann ich auch mich gut um mich kümmern. Und so wie du sagst, da geht es auch ganz viel um Selbstfürsorge eigentlich. Also dieses Vorausschauende, und da geht es nicht um Kontrolle oder darum, das jetzt zu perfektionieren, weil der Zyklus wird immer auf gewisse Art und Weise ein wildes Biest bleiben, einfach eine wilde Kreatur bleiben, die wir natürlich beeinflussen können durch viele Dinge wie Schlaf, Alkohol, Zucker, Ernährung, Stress. Aber es wird trotzdem so sein, dass wir nie den Eisprung zum Beispiel im Voraus bestimmen können. Das heißt, wir sind auf diese Art und Weise wirklich irgendwo der Natur und auf Anführungsstrichen ausgeliefert. Und ich weiß, dass das für einen westlichen Geist sehr schlimm klingt, aber das ist eigentlich auch das Schöne daran, ja, dass wir unberechenbar sind. Und das ist das, was, glaube ich, vielen Männern auch Angst einjagt, so dieses, oh, die Frau ist so unberechenbar. Und uns Frauen auch manchmal das Gefühl gibt, wir sind ausgeliefert unserem Zyklus und den Schmerzen oder der Menstruation, weil die kommt, wann sie will. Aber je mehr man sich mit dem Zyklus befasst, desto eher versteht man, sie kommt eben doch nicht, wann sie will, sondern die Menstruation kommt 10 bis 16 Tage nach dem Eisprung. Und meine Stimmung verändert sich schon davor. Also je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto eher weiß ich auch, wann ich mich wie fühlen werde. Und kann das dann auch einbauen in meinen Arbeitsalltag, in mein Privatleben. Will ich mich mit Freunden treffen oder nicht? Also ich finde, das beeinflusst einfach sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass es einerseits ein Schlüssel ist, sich mehr mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, liebevoll auch sich mit dem Körper auseinanderzusetzen und andererseits einem sehr viel Kraft zurückgibt, sehr viel Wissen.
Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, irgendwie, wo ich angefangen habe, so mich mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen, war ich irgendwie total erstaunt. Einerseits, dass wir das nicht irgendwie in der Schule lernen. Und gleichzeitig war ich fasziniert von dem Beobachten, okay, was tut sich bei mir jeden Monat? Und kann mich erinnern, ich habe auch irgendwie mal das Gefühl gehabt, so jedes Mal, wenn meine Menstruation dann kommt, dass das eigentlich voll das schöne Symbol ist dafür, dass mein Körper gut arbeitet, dass er wieder einen Zyklus gut zu Ende gebracht hat und jetzt auch eine Reinigung stattfindet und es einfach ein Neubeginn ist.
Mhm.
Und ich finde es ganz spannend, wenn ich habe manchmal sehr lange Zyklen und merke gerade in diesen, da ist es total schwierig, mich so dieser Unberechenbarkeit irgendwie hinzugeben, weil ich das Gefühl habe, so jetzt sollte eigentlich die Menstruation kommen, das tut sie nicht. Das heißt, alles, was sozusagen nach diesem Zeitpunkt kommt, wo ich mir denke, jetzt wäre es eigentlich soweit, ist so irgendwie ins Unbekannte gehen.
Mhm.
Und ich finde aber die Metapher gerade schön und ich habe das Gefühl, vielleicht geht es genau darum zu sagen, okay, dem gebe ich mich jetzt auch hin und es ist halt so. Und das nächste Mal, wenn die Menstruation kommt, dann habe ich wieder einen Ankerpunkt, wo ich mich wieder orientieren kann.
Mhm. Ja. Ja, das erlebe ich auch oft mit Frauen, mit Klientinnen, die sagen, die Menstruation ist wie so, ja, eine Bestätigung, okay, jetzt fängt es auch wieder von vorne an. Ja?
Mhm.
Oder wir warten ja auch auf die Menstruation, viele von uns, weil wir dann wissen, dass wir nicht schwanger sind. Ja?
Mhm.
Oder ja, wenn man Kinderwunsch hat, wartet man natürlich nicht drauf. Aber also das ist wirklich so ein Reboot jedes Monat irgendwie. Und wir wissen ja auch, für viele von uns, es fühlt sich dann danach wieder gereinigt an, leicht an. Wir haben wieder mehr Energie. Und es ist schön, die Menstruation irgendwie willkommen zu heißen und auch wirklich zu versuchen, sie positiv zu konnotieren. Was nicht leicht ist in einer Gesellschaft, wo die Menstruation generell ein Tabu ist, wo man nicht drüber sprechen soll, wo viele, viele Frauen unter Menstruationsbeschwerden leiden. Aber ja, und wie du sagst auch, also so diese Ungewissheit, also man kann natürlich auch Methoden verwenden, wie zum Beispiel die symptothermale Methode, wo man dann Temperatur misst und Zervixschleim beobachtet und dadurch dann auch sieht, wann man den Eisprung hatte, und dann ist auch die Menstruation wieder nicht mehr so ein Überraschungseffekt. Ja? Dann weiß man wieder, in welcher Phase befinde ich mich gerade ungefähr. Aber wenn man das natürlich nicht macht, ist es noch viel, viel schwieriger, weil dann muss man sich tatsächlich ein bisschen auf die Gefühle verlassen. Oder ich kenne das auch, wenn ich Stress habe und meine Zyklen länger sind, dann gibt es so ein gewisses Zeitfenster, wo die Sensibilität schon wieder vorbei ist, wo ich mich auf Niemandsland befinde. Wo ich wieder das Gefühl habe, jetzt bin ich gerade zwischen den Zeiten. Und da fühle ich mich sehr linear. Das ist so diese Zeit, wo ich mich fast den Männern am nächsten fühle. Und wo ich auch manchmal nochmal einen Schwung von Kraft und Energie kriege. Aber ich weiß, ich darf mich nicht verausgaben, weil jetzt kommt dann bald die Menstruation. Mhm. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Phase. Also eine Übergangszeit irgendwie.
Mhm, voll. Eine Übergangszeit vor der Übergangszeit, so ein bisschen. Ja. Du hast jetzt auch gesagt, Menstruation ist irgendwie in unserer Gesellschaft ein Tabu. Und da fallen mir irgendwie zwei Sachen ein. Einerseits ein Film, den wir mal gesehen haben, gemeinsam Drachenzeit, wo es darum ging, zu zeigen, wie ein Übergang aussehen könnte oder wie ein Feiern, ein Zelebrieren dieses Übergangs zur Menstruation, zur ersten Menstruation der Menarche irgendwie ausschauen kann. Und ich fand das total schön, weil das ein ganz ein anderes Bild von Initiation irgendwie hatte und von das eben willkommen heißen, und das war eine Mädchengruppe, die begleitet worden ist ein Jahr lang und auch so ein bisschen Mentorinnen hatte, die ihnen durch diese Zeit irgendwie geholfen haben, wo sie irgendwie ganz viele Themen durchgesprochen haben und am Schluss eben ein Menstruationsfest auch stattgefunden hat. Und andererseits ist mir eben auch das Buch von Franka Frey eingefallen, Periode ist politisch, und ich sehe irgendwie dieses Tabu so genau zwischen diesen zwei Elementen, weil in Periode ist politisch wird so der gesellschaftliche Aspekt von dem Menstruationstabu angesprochen, was das in unserer Gesellschaft alles verändert, und Drachenzeit ist so eine Utopie, wie es anders sein könnte. Und da wäre jetzt einfach für mich die Einladung an dich, auch noch zu teilen, was dir dazu einfällt.
Ja, ich kann mich sehr gut an den Film erinnern. Ich liebe den auch, heißt Drachenzeit. Ja. Ja, es ist eine Utopie und gleichzeitig haben sie es ja umgesetzt. Also das finde ich schon ganz schön, dass es ist auch Pionierarbeit, die sie da leisten. Und also Periode ist auf alle Fälle politisch. Ich glaube, es braucht irgendwie beides. Also es braucht immer das Individuum, das an sich arbeitet, und die Frauen, die wirklich sagen, die Menstruation ist nichts Schmutziges, ich lasse mich nicht damit beleidigen. Ich wandle das jetzt für mich und ich gebe das an meine Töchter zum Beispiel oder Schwestern oder Cousinen oder wen auch immer anders weiter. Also bei mir hört die Frauenfeindlichkeit, die Verachtung der Menstruation auf. Mit mir hört sie auf. Und andererseits braucht es natürlich auch strukturelle Veränderungen, ganz klar. Und man muss unbedingt sehen, dass die Menstruation tatsächlich gegen Frauen verwendet wird als Instrument des Patriarchats, um Scham zu streuen und um wirklich auch irgendwie ja, Menschen zu erziehen, die sich unwohl fühlen in ihrem Körper und die dadurch immer versuchen werden, durch Produkte sich wohler zu fühlen. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache, finde ich. Das heißt, ich finde, einerseits ist Menstruationsaktivismus sehr wichtig und es braucht es, dass wir in anderen Ebenen, auf politischer Ebene auch mehr darüber reden, dass das einfach normaler wird, dass das in Unternehmen auch normaler wird. Und andererseits finde ich, ist uns vor allem als westliche Gesellschaft so das Gefühl und Verständnis für Heiligkeit sowieso verloren gegangen, absolut abhanden gekommen. Und die Menstruation ist einfach so eine heilige Auszeit. Mhm. Und das lässt sich sehr schwer vereinbaren mit einer sehr getriebenen, gehetzten Gesellschaft. Und wie man diese zwei Welten irgendwie verbinden kann, ist einerseits mein größtes Dilemma oder meine größte Herausforderung, weil mich das sehr beschäftigt und weil ich sehr viel darüber nachdenke und das auch in meiner Arbeit versuche, natürlich da einen Beitrag zu leisten. Und andererseits schreibe ich ja auch gerade selber in meinem ersten Buch, wo es auch um diese Themen gehen wird, ja, wo ich das versuche auch zu verknüpfen, weil weil es eben nicht nur den einen Aspekt braucht von dem spirituellen oder das indigene Wissen über die Menstruation, was für viele Menschen einfach gleich zu esoterisch klingt, sondern es braucht auch die Verknüpfung mit dem Wissen, das wir jetzt haben über das Patriarchat und über unsere jetzigen Strukturen und quasi wie können wir dann einen Bogen spannen.
Mhm. Voll spannend, so quasi diese Verbindung irgendwie herzustellen, eben aus diesen vielleicht zwei Welten auch ein bisschen. Du hast gesagt, es ist eine heilige Auszeit. Verheiligt denken vielleicht viele und mir ging es auch ganz lange so an was sehr Christliches, Religiöses. Mhm. Was ist für dich heilig?
Nichts Christliches. Nein. ja, die Kirche hat eine sehr großartige Arbeit geleistet, die Frau von ihrem Körper abzuspalten und generell quasi zu sagen, die Frau ist sündig und alles ist mit Scham behaftet. Wir haben ja auch die Scham, die weibliche Scham ist ja ein gängiger Begriff für die weiblichen Geschlechtsorgane, das männliche Glied und die weibliche Scham. Und das an sich ist schon absurd, finde ich, ja. Ich glaube, wenn man Probleme hat mit dem Wort Heiligkeit, dann muss man das wirklich für sich neu definieren. Und für mich ist Heiligkeit einfach ein Gefühl, ein magisches Gefühl. Ich kann das jetzt gar nicht so genau beschreiben. Also es ist natürlich etwas, das ich in einer Kirche auch spüre oder generell an einem heiligen Ort spüren kann. Also es ist einfach so diese Verbindung vielleicht zu etwas Höherem. Und wir wissen ja auch aus Studien, dass die Gehirnwellen bei Menstruierenden anders sind, ja, dass wir in einen anderen Zustand gehen, der eher Meditierenden gleicht.
Mhm.
Und das ist mir selbst schon auch oft aufgefallen, dass ich während der Menstruation einfach in einem ganz anderen Zustand bin, dass es viel schwieriger ist, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen, dass es mehr Anstrengung kostet und dass es viel leichter fällt, mich nach innen zu wenden und zum Beispiel zu meditieren. Das heißt, eben diesen heiligen Ort in mir zu finden, wo vielleicht auch einfach alles heil ist. Also ich glaube, heilig hat auch viel mit Heilsein zu tun. Ja? Dieses, ich bin okay, so wie ich bin gesund, ich nehme mich an, so wie ich bin, ich liebe mich, so wie ich bin. Das ist für mich auch heilig.
Mhm. Voll, ich musste auch an das Wort heil denken und jetzt irgendwie, wo du deine Definition davon irgendwie beschrieben hast, auch so an das Wort Verbindung. Also Verbindung mit entweder was Höherem, was Spirituellem oder Verbindung mit mir selber oder auch mit anderen. Und genau, das mit der Menstruation, dass man irgendwie mehr mit sich selber irgendwie vielleicht verbunden sein kann, finde ich irgendwie auch, habe ich auch bei mir beobachtet, einfach durch dieses sehr plakative Ausbluten oder dass einfach ja, ein Prozess sehr sichtbar wird dadurch, der vielleicht im restlichen Zyklus nicht so offensichtlich oft ist. Irgendwie was hat, was man vielleicht sogar angreifen kann. Und ja. Voll. Genau, du hast gerade irgendwie auch gesagt, eben in der Kirche, dass es die Scham ist und dass es irgendwie relevant ist, auch wie unsere Geschlechtsteile benannt werden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass eben Scham, gerade bei Frauen, was ist, was ganz viel von der Gesellschaft irgendwie übergestülpt wird und wir irgendwie ganz viel konfrontiert werden eigentlich mit unserem nicht gut genug sein. Also als Mutter kann man es nicht richtig machen, als Frau kannst du es nicht richtig machen, weil du bist entweder zu leicht oder zu viel bekleidet und so weiter. Also irgendwie so Frau sein ist eh schon, du bist eigentlich eh schon verloren, so ein bisschen in unserer Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, in deiner Arbeit geht es auch, und korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber geht es auch ganz viel darum, irgendwie Frauen zu bestärken und irgendwie da so eine Kraft zurückzugeben.
Ja, auf jeden Fall.
Warum machst du das? Und ich habe es vielleicht auch ein bisschen gerade vorweggenommen, aber vielleicht nochmal wirklich so deine Gedanken dazu. Warum machst du das und wie machst du das?
Ja, das fällt jetzt unter diesen tollen, modernen Begriff Female Empowerment, der aber sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Und ich glaube, es ist deshalb so wichtig, weil es nicht jetzt darum geht, dass Frauen ein bisschen selbstsicherer sind und sich dann so gut verkaufen können wie Männer und so gut mitspielen können wie Männer. Also ich glaube, das ist das falsche Verständnis von Female Empowerment oder was auch viele da draußen leider so verkaufen. Mir geht es darum, dass Frauen sich in ihrer Weiblichkeit und in ihrem Körper wohlfühlen, so wie sie sind, Punkt. Ohne sich zu vergleichen, ohne zu sagen, ich muss der bessere Mann sein, ohne zu sagen, anything you can do, I can do bleeding. Ja, es geht nicht um dieses, oh, aber ich kann noch mehr als du, so, obwohl ich leiden muss und obwohl ich oder was auch immer. Ja. Und ich arbeite ganz viel mit dem Körper, weil Trauma im Körper sitzt, weil unsere Emotionen im Körper sitzen und sich festbeißen sozusagen und weil, ja, Weiblichkeit, weil der Zyklus an sich etwas sehr Materielles ist, ja, etwas Körperliches, ein körperlicher Vorgang. Und wir das sehr gewohnt sind, aus dem Körper rauszutreten und im Kopf zu leben. Und selbst die Spiritualität, die männliche Spiritualität, unterstützt es und stärkt es, dieses Phänomen von, ich meditiere mich aus dem Körper hinaus und weg von hier und weg von der Welt. Und das wird unsere Probleme nicht lösen, das sehen wir ja jetzt schon. Ja? Also dieses so aus dem Körper raus, nichts mehr fühlen, sich ständig ablenken durch irgendwelche technischen Geräte, sich wegmeditieren, sich selber nicht mehr spüren. Wir zerstören dadurch unsere Erde, Mutter Erde. Ja? Und Mutter Erde ist 1:1 mit dem weiblichen Körper verbunden. So wie wir die Erde behandeln, behandeln wir Frauen. Ja, das sagen ganz viele indigene Weisheitshüter auch. Und deswegen braucht es genau das Gegenteil. Es braucht es, dass wir wieder in den Körper kommen und dass wir uns beschäftigen mit unseren Emotionen, mit unserem Körper, mit unserer Weiblichkeit. Und Scham ist ein körperliches Gefühl. Und Schuld ist ein körperliches Gefühl. Und Wut und Trauer und auch Weiblichkeit ist irgendwo eine Form von Gefühl, die du entweder hast oder nicht hast. Also entweder fühlst du dich verbunden mit deiner Weiblichkeit oder du fühlst dich nicht verbunden mit deiner Weiblichkeit. Und der Weg dorthin ist immer über den Körper. Das heißt, ich mache ganz viel Arbeit, wo Frauen zusammenkommen, sich austauschen, merken, dass sie in Gemeinschaft sind, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Thema. Und es geht auch ganz viel um Berührung und um Präsenz, mit dem eigenen Körper präsent zu sein, sich den Emotionen mal hinzugeben, mal zu schauen, was ist gerade da, ist das, wie fühlt sich das an, ist das okay? Viele von uns ja richtig Schwierigkeiten haben, Emotionen auszuhalten, weil wir ja gelernt haben, das zu unterdrücken. Und ich glaube, je mehr wir da wieder in den Körper kommen, dieses Embodiment, diese Verkörperung, desto lebendiger fühlen wir uns auch. Und desto mehr können wir diese Wunden auch heilen, wo wir uns nicht genug fühlen oder nicht schön fühlen oder nicht weiblich oder was auch immer dein Thema sein mag. Und das macht mir halt unglaubliche Freude, Frauen da so zusammenzubringen und in den Körper zu führen. Und ja, irgendwo finde ich auch, aus der Opferrolle herauszukommen. Also ich glaube, dass wir als Frauen einerseits natürlich ganz klar enorm unter dem Patriarchat leiden und unter dem Leiden, dass wir so hohen Ansprüchen entsprechen müssen, wie du zuerst gesagt hast, mit dem es ist eigentlich nie genug als Frau, du kannst das nicht richtig machen. Und andererseits sind wir so gewohnt, das Opfer zu sein, dass wir diese Rolle ja auch irgendwo verkörpern und mitspielen und ausnützen und die Schwächeren sind und den Stärkeren, den Mann sozusagen manipulieren können dadurch oder einfach nicht in die Selbstverantwortung gehen können, weil wir sind ja die armen Kleinen. Wir sind ja die, die so ungerecht behandelt werden. Und ich glaube, ein Teil von Female Empowerment, für mich zumindest, ist auch wirklich dieses, in die eigene Größe, in die eigene Stärke zu kommen oder in den Archetyp der Königin zu kommen, in den Archetyp der Kriegerin zu kommen. Dieses, ich nehme mein Leben selbst in die Hand, ich lasse nicht mehr zu, dass mir das passiert, ich richte meine Würde auf. Ja, ich respektiere meine Grenzen, ich respektiere meinen Körper und ich lasse nicht mehr zu, dass jemand anderer das übertritt.
Um da jetzt so ein bisschen Devil's Advocate so ein bisschen zu sein, so quasi, heißt das dann, wenn mir jetzt was passiert, dass ich dann sozusagen selbst dran schuld bin? Weißt du, was ich meine?
Ja. Also da sind wir dann wieder bei der Schuldfrage.
Mhm.
Es geht ja gar nicht unbedingt um Schuld. Also auch wieder zu sagen, jetzt wer ist schuld, ist schon wieder so eine sehr lineare Denkweise oder ein sehr eben dieses, wir brauchen immer einen Sündenbock oder so. Ja, also einerseits glaube ich, es geht schon darum, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, wenn mir etwas passiert, wo habe ich das eingeladen, wo habe ich das vielleicht manifestiert? Und andererseits, wo ist es ein strukturelles Thema, wo ich tatsächlich ausgeliefert bin, ja, wo, oder wo ich tatsächlich nicht gleichberechtigt bin.
Mhm. Also oder jetzt, jemand andere Macht über mich ausgeübt hat.
Genau, genau. Ja. Also wenn wir das jetzt auf einen Einzelfall als Einzelperson, als Frau beziehen, dann würde ich das so beantworten. Wenn es jetzt um Minderheiten geht zum Beispiel und die Unterdrückung von Minderheiten oder so, dann ist das ein ganz anderes Thema. Ja? Mhm. Da geht es natürlich um, dass das strukturell ist und dass es strukturell behandelt und verändert werden muss. Und dass natürlich die sowieso auch in die Selbstverantwortung gehen, weil sie sagen, wir wollen das nicht mehr länger mit uns machen lassen. Und deswegen gibt es ja auch Aktivismus. Aber jetzt als Individuum finde ich, vor allem für Frauen ist es sehr, sehr wichtig, in die Verantwortung zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr dieses Fähnchen im Wind. Das macht, was der Papa sagt, das macht, was der Freund sagt, das macht, was die Gesellschaft von mir verlangt, sondern was will ich wirklich?
Mhm. Also da auch die eigene Größe zu erkennen und zu sehen, ich bin handlungsfähig, oder? Und ich kann so ein bisschen auch, wie Frankl eigentlich sagt, so wo ist meine Entscheidungsmacht in der Situation?
Mhm. Ja, und außerdem ist es ja so, dass wenn wir in die Selbstverantwortung gehen, wir Verantwortung generell für unser Handeln auch übernehmen und auch für unser Privileg. Also vor allem jetzt, wo wir zwei als weiße Cis-Frauen miteinander reden, ich finde, Selbstverantwortung fängt auch da an, dass ich sage, ich habe Privilegien.
Mhm,
und ich nutze die zum Wohle aller oder ich verändere sie, ja, oder ich bin mir dessen bewusst. Und nicht dann zu sagen, oh ja, ich wollte ja meine Privilegien gar nicht und ich würde sie dir ja geben, du nimmst sie doch. Also das ist ja lächerlich. Ja?
Mhm.
Also auch hier wieder, es gibt so viele Menschen, die extrem privilegiert sind, das nicht sehen und auch da in die Opferhaltung gehen. Und das ist enorm respektlos marginalisierten Gruppen gegenüber. Ja. Das heißt, in die Selbstverantwortung zu gehen, würde ja auch bedeuten, Respekt wieder zu haben vor anderen Menschen, die nicht so privilegiert sind und auch das zu sehen und daran arbeiten zu wollen, das zu verändern.
Mhm. Ja, voll. Also da das eigene Privileg auch reflektieren und sich auch eingestehen, finde ich, so, wo habe ich Privilegien oder wo beeinflusse ich das mit oder wo habe ich mich vielleicht auch im Sinne des Patriarchats zum Beispiel verhalten und irgendwas reproduziert und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und das kann auch einfach nur heißen, das nächste Mal das anders zu machen.
Ja.
Für mich.
Ganz genau. So,
ja. Voll. Du hast vorher von diesen Archetypen Kriegerin, Königin gesprochen. Warum hast du gerade die zwei ausgewählt?
Nicht ganz unzufällig. Ja, ich arbeite viel mit den Archetypen einerseits im weiblichen Zyklus. Also wir haben im Zyklus auch in den vier Phasen vier Archetypen, das Mädchen, die Frau, sexuelle Frau bzw. Mutter, die Zauberin und die alte Weise. Und andererseits gibt es ja viele verschiedene Archetypen, die wir alle in gewisser Weise entweder verkörpern oder noch nicht so verkörpern oder Schattenseiten davon verkörpern. Und ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Monaten einfach mehr mit der Kriegerin und der Königin und diesem in die Selbstverantwortung zu gehen, und auch mit der Klarheit, mit dem Grenzen zu setzen, zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und habe gesehen, dass sehr viele Frauen dieses Thema anspricht, dass viele ein Thema damit haben, Grenzen zu setzen. Dass viele sich energetisch irgendwie ausgebeutet fühlen oder ausgelaugt fühlen, weil sie merken, meine Grenzen werden eigentlich permanent übergangen und ich schaffe es nicht, auf mich zu schauen. Also auch das wieder hat ganz viel mit Selbstliebe und Fürsorge zu tun. Und ich habe gerade ein Online-Programm auf die Beine gestellt, das Königin und Kriegerin heißt und wo es genau um diese Themen geht und das im November 2021 launchen wird und wo es wirklich darum geht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu schauen, wo bin ich selbstverantwortlich, wo finde ich mein Leben gerade scheiße, wo schiebe ich die Schuld auf andere und wo hapert es noch sozusagen, dass ich in wirklich meine innere Königin komme, meine Würde zurücknehme und wo fehlt es, dass ich in meine innere Kriegerin komme? Wo sabotiere ich mich selbst?
Und was machst du dann in diesem Online-Programm?
Ja, es ist so aufgebaut, dass es 4 Monate lang dauert. Und im ersten Teil widmen wir uns mehr der Königin und im zweiten Teil mehr der Kriegerin. Und es ist einerseits so, dass es Zoom-Sessions geben wird, wo wir uns live treffen, wo wir gewisse Themen besprechen. Und andererseits wird es auch sehr viel Übungen geben, Selbstreflexionen und auch Körperübungen unterstützen, ja, dass das einfach ein Prozess ist für den Geist zur Reflexion, wo sabotiere ich mich selbst, und aber gleichzeitig auch für den Körper zu unterstützen, in diesen Prozess zu gehen, mit den Emotionen zu arbeiten, die hochkommen, und dann eben unbedingt auch in der Community, also im Kreis der Frauen, darüber zu sprechen und sich auszutauschen, weil wir alle wissen ja, dass wir quasi nur in Gemeinschaft heilen können. Und da geht es ganz viel darum, wirklich diese gesunden Aspekte wieder zu finden und sich das zu erlauben. Sich zu erlauben, dass man nicht mehr die kleine Prinzessin ist, die alle um den Finger wickelt und irgendwie zuckersüß lächelt, sondern wirklich die Königin, die sich das erlaubt und die sich das auch nimmt. Und ja, nach meiner Erfahrung ist es so, dass wir einfach in Gemeinschaft sehr viel weiterkommen, als wenn wir alles alleine machen müssen.
Mhm.
Genau.
An dieser Stelle darf ich euch mitteilen, dass mir Eva für ihr Programm Königin und Kriegerin einen Code zukommen hat lassen, mit dem ihr 20€ Rabatt auf das Programm bekommt. Und bis zum 15.10. gilt auch außerdem noch der Early Bird Preis, also beste Gelegenheit, um bei dem Programm dann mitzumachen. Und mit dem Code ELENA2021, das ist großes E, ELENA2021, bekommt ihr eben 20€ Rabatt auf das Programm Königin und Kriegerin. Und zum Anmelden könnt ihr einfach auf die Seite www.eva-teja.at/koenign-kriegerin, also Königin-Kriegerin, gehen. Das ist www.eva-teja.at/Königin-Kriegerin, und euch anmelden. Und jetzt zurück zur Folge.
Ja, und das macht auch noch was anderes auf. Also ich finde, alleine kann man sich schon viel beschäftigen, aber sobald man mit anderen in Kontakt tritt und wirklich in die Tiefe gehen möchte, setzt es auch eine gewisse Verletzlichkeit voraus oder ein sich öffnen, etwas teilen, vielleicht auch eine Last abgeben, ja, oder um Hilfe bitten. Und ich merke, dass das bei mir, ich habe sehr lange so eine, also ich habe es damals als feministische Haltung verstanden, mittlerweile würde ich das anders sagen, aber so ein Gefühl gehabt von, ich muss immer die super starke Frau sein, ich muss immer alles alleine hinkriegen. Wenn ich irgendwie um Hilfe bitte, dann heißt das, dass ich das selber nicht kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das, was du beschreibst, ist auch so ein Schritt, eben in dieses Miteinander zu gehen und zu sehen, ich muss es nicht alleine machen, und es ist okay, das zu teilen und eben mich auch, mich zu teilen.
Ja, ja, und ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist nämlich auch ein Werkzeug des Patriarchats, die Frauen abzuspalten voneinander. Also früher, wenn wir zurückdenken an nomadische Völker, an viel kleinere Strukturen von Communities, wo die Frauen auch sich gegenseitig einfach unterstützt haben in der Kindererziehung, beim Kochen, während der Menstruation gemeinsam waren, ja, lauter so Dinge gemeinsam geboren haben. Da war so viel Zusammenhalt von den Frauen, da war so viel, die wussten, was bei der anderen los ist, ja. Die wussten, dass sie nicht alleine sind mit ihren Themen. Die haben die jungen Frauen initiiert. Also da gab es noch dieses von der Ältesten, das weiterzugeben, dieses Wissen. Ja? Und ein Werkzeug des Patriarchats war es ja auch, die Frauen wirklich wie alle auseinanderzutreiben und diesen Kontakt zu vermeiden. Und jede ist in ihrem kleinen Einfamilienhaus am Stadtrand in ihrer Küche und sieht den ganzen Tag keine andere Frau und ist alleine mit ihren 2, 3 Kindern komplett überfordert und glaubt dann, sie ist die Einzige, die es nicht schafft. Das heißt, dieses, ich darf nicht um Hilfe bitten, ich muss das alles alleine schaffen, das ist ja, das macht ja krank. Also wenn man sich das jetzt so anhört und mal einfach ganz kurz, ganz logisch mit reinem Hausverstand oder Bauchgefühl sich anhört, denkt man sich, ja, das kann auf Dauer, ist das nicht gesund. Weil wir Menschen sind ja Wesen, die in Gemeinschaft leben und lernen und voneinander leben und lernen und auch das brauchen, dass wir Körperkontakt haben. Das heißt, dieses Gefühl von, ich muss alles alleine schaffen, vergiftet einen irgendwo auf kurz oder lang.
Mhm.
Und genau das ist aber das, was, ja, was das Patriarchat eben fördert. Und was wir, wenn wir jetzt denken an das Matriarchat oder einfach daran, dass wir weiblichere Strukturen wieder aufbauen wollen, dann ist das einer der Schlüsselpunkte zu sagen, wir treffen uns in Communities, wir kommen zusammen im Frauenkreis, wir unterhalten uns nicht auf eine ausrichtende, bewertende Art und Weise, nicht dieses schnatternde Klatsch und Tratsch, ja, was natürlich auch nett ist hin und wieder mal, aber wirklich so auf sich auf einer tieferen Ebene zu begegnen, wo, wie du gesagt hast, man ehrlich sein kann, man offen sein kann, man sich verletzlich zeigen kann, weil genau, dann fühlt man sich gesehen und dann fühlt man sich verstanden und dann kann man heilen.
Mhm. Ja, und auch diese Räume bewusst aufzusuchen oder sie sich bewusst zu holen, kann so wertvoll sein, finde ich. Und ich finde es ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass das eigentlich auch was wäre, was generell in unserer Kultur gar nicht so viel gemacht wird, so diese verbindenden Räume zu schaffen. Also ich hab gerade irgendwie auch gedacht an einen Verein, in dem ich Mitglied war, wo es ganz viel darum ging, eigentlich so diese innere Gemeinschaft, die miteinander arbeitet, zu stärken, indem man wirklich jedes Mal startet mit, wie geht's uns heute? Und man teilt einfach offen. Und ich finde schon allein dieser kleine Unterschied vom Beginnen eines Meetings oder eines Treffens verändert, wie man danach miteinander interagiert.
Ja.
Und das ist eine ganz andere Haltung gegenüber anderen Menschen.
Mhm. Ja, und es braucht diese Räume, ganz klar. Und es braucht Menschen, die Räume halten.
Mhm.
Und ich mache das auch unglaublich gern. Also es ist eine, finde ich, eine wunderschöne Arbeit für Frauen, einen Raum zu halten, sei es im Frauenkreis oder in der Jahresgruppe oder, ja.
Voll. Ja, das verstehe ich gut. Das geht mir irgendwie in meinen Seminaren auch immer so, dass ich das so schön finde, zu begleiten, wie die Gruppen sich auch verändern über den Zeitraum, wie lange der auch immer sein mag. Bei mir ist es meistens ein ganzes Wochenende und der Unterschied von Anfang zu Ende ist immer sehr bezeichnend, finde ich, dafür, was es macht, wenn Menschen in Gruppen zusammenkommen. Ja, voll schön. Schön, dass du diese Arbeit machst.
Danke.
Ja. Was verändert sich deiner Meinung nach auf der Welt oder in Gesellschaften, wenn wir mehr eben das Weibliche ehren oder diese Gemeinschaften fördern, diesen anderen Umgang mit Menstruation, mit dem zyklischen Leben irgendwie hervorheben?
Ja, meine Utopie ist, dass wir dann einfach alle glücklichere und gesündere Menschen sind und dass es humaner wird wieder, die Welt.
Mhm.
Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft gerade an einem Wendepunkt stehen und entweder es geht jetzt bergab oder es geht bergauf. Und dieser Wendepunkt wird wahrscheinlich noch hunderte Jahre dauern, vermutlich. Aber es braucht diese Ausgeglichenheit wieder. Weil momentan merken wir, dass dieser Fokus auf das Lineare, das Leistungsgetriebene, das ewige Wachstum, dass uns das kaputt macht, dass das die Erde kaputt macht und dass uns einfach der Respekt abhanden gekommen ist, der Respekt für Mutter Erde, der Respekt für das menschliche Leben. Wir sehen das in den Kriegen, wir sehen das bei den Flüchtlingen im Mittelmeer, also wir sehen das, wenn wir die Zeitung aufschlagen. Ich kann schon gar nicht mehr Medien lesen, weil, also wenn ich mit der U-Bahn fahre und ich sehe eine Zeitung neben mir liegen am Sitz und dann lese ich die Schlagzeile und es geht um Vergewaltigung oder so, dann denke ich mir, jeder gesunde Mensch, der mit seinen Emotionen und seinem Körper verbunden ist, müsste sofort zu weinen anfangen, weil das so furchtbar ist.
Mhm.
Weil das herzzerreißend ist und einfach nicht sein darf. Und man merkt einfach, dass wir da eine zutiefst traumatisierte Gesellschaft sind, die sich nicht mehr spürt.
Mhm.
Und wenn wir beginnen, uns da selbst wieder zu heilen und zu spüren und in den Körper zu kommen, dann ergibt sich das von selbst, dass man das Weibliche und das Männliche wieder gleich wertschätzt. Weil wieso würde ich mich gegen das Leben stellen? Und die Frau repräsentiert das Leben, weil sie das Leben schöpft und gebiert. Ja? Wieso würde ich mich gegen die Hand wehren, die mich füttert? Ja? Und das tun wir aber gerade. Wir vergiften unseren eigenen Boden, wir vergiften unsere Lebensmittel, wir vergiften unsere Körper. Es ist so absurd alles.
Mhm.
Es ist so absurd. Und ich wünsche mir halt einfach, dass wir das schaffen, dass wir heilen werden und dass diese Ausgeglichenheit zurückkommt und dieser Respekt und dass es dann dadurch wieder ein schöneres Miteinander wird, wo Menschen tatsächlich wieder quasi unter richtigen Lebensbedingungen gehalten werden. Ich habe das Gefühl, wir halten uns selber unter den falschen Lebensbedingungen. Ja.
Mhm. Und damit auch den Rest der Erde.
Genau.
Mhm.
Und wir können einfach unglaublich viel lernen, finde ich, von den indigenen Kulturen.
Oh ja.
Ja. Und ja, dahin soll es hoffentlich wieder zurückgehen.
Mhm. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo sich es hin entwickelt. Ich schwanke immer zwischen hoffnungsvoll und großem Weltschmerz, weil ich mir manchmal denke, das geht sich nicht mehr aus.
Mhm.
Aber ich glaube auch, dass es das wert ist, dafür sich einzusetzen, dass sich was verändert.
Mhm.
Und was ich irgendwie, glaube ich, durch diesen Podcast irgendwie auch sehr bestärkend finde, ist so, jede Person, mit der ich spreche, arbeitet auf ihre Weise für eine lebenswertere Zukunft, mhm, und eine gerechtere Zukunft für uns alle. Und das finde ich total schön, weil ich mir denke, ich habe jetzt 11, 12 Leute interviewt bis jetzt, und dann gibt es aber zu diesen 11, 12 Leuten wahrscheinlich noch hunderte mehr, die das auch tun und die weltweit sich dafür einsetzen, an unterschiedlichsten Punkten ansetzen.
Mhm.
Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Netz aus verschiedenen Leuten irgendwie gemeinsam was verändert.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, wir sind gar nicht so wenige.
Ja, und ich finde, das ist ja irgendwie auch das Schöne, so, was in deiner Arbeit immer wieder kommt, ist eben so dieses Zusammenkommen, dieses Merken, ich bin nicht alleine, es gibt da noch andere, denen es ähnlich geht oder die vielleicht eine ähnliche Vision haben, ähnliche Themen haben und sich da im Miteinander irgendwie dann auch wieder zu verankern.
Mhm.
Ja.
Ja.
Ah, schön. Ich glaube, ich möchte es an dem Punkt gerne schließen und dich einladen, falls du noch was teilen möchtest, das jetzt gerne noch zu tun.
Hm.
Falls noch irgendwas offen ist für dich.
Ich glaube, es ist nichts mehr offen. Es war ein sehr, sehr inspirierendes und spannendes Gespräch. Und ja.
Schön. Falls Leute mit dir in Kontakt treten wollen, wie können sie dich finden?
Ja, am besten über meine Website www.eva-teja.at. Oder auf Instagram eva-teja. Ja, oder ihr könnt es auch sehr gerne meinen eigenen Podcast anhören, der heißt Women Fiercely Rooted.
Genau.
Genau.
Auch sehr viele spannende Interviews über welche Themen?
Über Weiblichkeit im Großen und Ganzen, ja.
Mhm.
Über geerdete, gestärkte Frauen.
Sehr schön. Ja, ich werde das alles wie gewohnt auch in die Notizen packen und dann könnt ihr die Eva aufsuchen.
Stalken.
Und ich werde auch den Link reinpacken, sobald es den gibt, für das Königin und Kriegerin Programm, wenn es dann da ist. Genau. Danke dir für dieses Gespräch.
Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weiterführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link www.buymeacoffee.com/marolinasstimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Blank Space Baby.
Musikeinschaltung.
Musikeinschaltung, genau.